So, ich muss das Gerät erstmal hier starten. So, 11.11. So, dreimal dürft ihr raten, was ist das Thema meiner Predigt? Allah? Na, so, nein, so, anderer Vorschlag bitte. Ja, Josi? Aha, ja, das sind dann auch zwei Ereignisse. Mit Martinstag liegst du richtig. So, und ich wollte einfach auf die Geschichte von St. Martin eingehen, beziehungsweise überhaupt Thema St. Martin angehen. Mir ist nur dann aufgefallen, dass vielleicht nicht jeder hier überhaupt diesen Brauch kennt. Also es gibt unter uns nicht wenige Ausländer, natürlich die, die etwas länger hier sind und besonders die, die Kinder haben, die in die Schule gehen, kennen das und können das Lied vielleicht langsam nicht mehr hören. Aber die, es gibt dann auch, wir haben nur mal auch ausländische Geschwister, die nicht so lange hier sind. Und dann dachte ich mir, dass ich erstmal ein bisschen was zum Hintergrund sage. Und ich hatte mir das so vorgestellt, dass die Kinder, die das Lied kennen, das mal halt das St. Martin-Lied hier vorsingen. Ja? Ich habe den Text, weil das nicht kennt. Also ich denke, die Schulkinder, die noch in die Grundschule gehen, die dürften das Lied so gut drauf haben und gerade vor zwei Tagen gesungen haben. Ja, gerne nach vorne gehen.
Wir kennen das, wir singen.
Aber wenn wir singen, dann müsst ihr uns alles zu sich halten geben.
Wer hat dieses dann einfach singen?
Ich habe Süßes. Katharina hat auch
immer. Wir
was Süßes.
Okay, dann ich kenne das, weil du singst mit. Du singst mit.
Wir kennen nur drei Schulen.
Also bis vier kennt ihr, oder?
Ja.
Bis vier sind.
Ja, bis vier kennt ihr.
Ja, das liegt die ersten vier Strophen reichen.
Bravo! Zugabe!
Er hat alle unsere Plätze geklaut.
So. So, jetzt. Jetzt dürft ihr die Kinder in ihre Gruppen gehen. Oder wollt ihr noch da so das hören, wer St. Martin denn überhaupt war? Das wisst ihr. Das wisst ihr alle. Dann könnt ihr in die Gruppen gehen. So, ihr werdet an der letzten Strophe schon gemerkt haben, dass das Lied ein katholisches Lied ist. Genau, aber ich habe der Titel der Predigt ist St. Martin 4.0, weil 2.0 ist natürlich halt eben auch schon von gestern. Und wir sind auf jeden Fall in der Firma bei Industrie 4.0 schon angekommen, oder beziehungsweise man behauptet das, also wer wirklich da angekommen ist, ist eine andere Kiste. So, aber mir geht es darum, St. Martin heutzutage, wie sähe das diese Einstellung denn aus? Erstmal zum Martin selber. Also ursprünglich Martin von Tours, also Tours eine Stadt in Frankreich, auf Latein Martinus. Geboren wurde er in Ungarn und so in 316, 317 nach Christus, also das ist das 4. Jahrhundert. Und er hat sehr lange gelebt, 81 ist er geworden und ist dann in 397 in der Nähe von Tours gestorben. Er ist ich habe ganz einfach das alles Wikipedia geklaut, ist einer der bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche und wird eben auch in der orthodoxen, anglikanischen und evangelischen Kirche verehrt. Und deswegen ist es hier in Deutschland so ein verbreiteter Brauch, weil sowohl die katholischen als auch die evangelischen Gemeinden und Schulen St. Martin, also diesen Martinszug durchführen zur Ehre von St. Martin. So, mich hat es interessiert und die Margret auch, und wir haben ein bisschen nachgeschaut, wer war denn dann und wieso hat man so eine Geschichte gemacht? Also der ist als Martinus geboren worden, er war Sohn eines römischen Militärtribuns, also in Pannonien, eine römische Provinz, die heute Ungarn ist. Er verbrachte seine Jugend in Pavia, also in Oberitalien, also da, wo sein Vater stationiert war. Und da kam er zum ersten Mal in Berührung mit dem Christentum. Im Alter von 15 ist er dann halt eben eingezogen worden in die Armee und wurde zur Leibwache des Kaisers Konstantin II. Also mit 15 ist schon recht jung. Und er war als Sohn eines römischen Offiziers verpflichtet, so den Wehrdienst anzutreten. So, damals der Wehrdienst, das war nicht so wie heute, also wer sich dann dem römischen Heer verpflichtet hat, war 25 Jahre im Dienst. Ja? Also das war damals so. So, dann steht bei in Wikipedia, das wären Kämpfen zwischen Römern und Alemannen, also in Gallien, in Frankreich oder an der Grenze zumindest und später auch jenseits des Rheins, vertiefte sich sein Glaube. Also da merkt er einfach, dass er wirklich zum Glauben steht. Und vor einer Schlacht in der Nähe des heutigen Worms verweigerte Martinus als Offizier des römischen Besatzungsheers die Teilnahme an die Schlacht. Mit dem Hinweis, er sei von nun an nicht mehr Miles Caesaris, also ein Soldat des römischen Kaisers, sondern Miles Christi, also ein Soldat Christi. Und er bat um Entlassung aus dem Armeedienst. Das wurde ihm verweigert und er wurde erst nach Ableistung seiner 25-jährigen Dienstzeit im Alter von 40 Jahren entlassen. Ja. Es steht hier nicht genau dran, wann er dann die Teilnahme an die Schlacht verweigert hat. Er sieht so aus, als wäre sagen wir mal 5 Jahre vor seiner Entlassung, aber der musste das halt eben noch aushalten. Er wurde anscheinend, aber obwohl er nicht mehr kämpfen wollte, da nicht dafür irgendwie bestraft oder als Deserteur gezeichnet oder so. Im Alter von 36 Jahren wurde er von Hilarius, dem späteren Bischof von Poitiers, getauft. Ja. Dann nach seiner Entlassung reiste er dann zu seiner Mutter nach Pannonien und er bekehrte seine Mutter zum christlichen Glauben. Und dann kam er wieder nach Gallien, also heute Frankreich, und errichtete dann halt eben zwei Kloster da in der Nähe von Tours und wurde in 372 als Bischof von Tours geweiht. Ja? Es steht, es ist berichtet, dass anstelle in der Stadt zu leben, es wahrscheinlich hat man schon damals dem Bischof einen bestimmte Wohnung oder ein bestimmtes Haus dann halt eben zugestanden. Er bevorzugte, in den Holzhütten vor der Stadtmauer zu leben. Also nicht im Schutz der Stadtmauer, an die Stadt bot Schutz an, sondern halt eben da mit den armen Leuten. So, er ist dann am 8. November 397 im Alter von 81 gestorben in der Nähe von Tours. Und er wurde am 11. November beerdigt und deswegen ist der 11. November sein Gedenktag. So, dann gibt es noch eine Überlieferung, die christliche Tradition oder sowas. Und gut, eine Sache war also die Geschichte mit der Mantelteilung. Und man muss, das steht hier in Wikipedia auch, dass er war also als Soldat der römischen Garde. Also, und deswegen trug er nicht den üblichen Offiziersmantel, den roten Offiziersmantel, den man auf fast alle Martinsumzüge sieht eigentlich, sondern er trug halt eben einen anderen Mantel, es steht hier die Klammis, das war einen weiten Überwurf aus zwei Teilen, der im oberen Bereich mit Schaffell gefüttert war. Und man geht davon aus, dass als er das in den Mantel geteilt hat, dass er den Futter abgetrennt hat, was dann mehr Sinn ergibt, weil dann hat jeder zwar einen Mantel, der einen komplett deckt, aber halt dem dünner nun mal, ja. Der eine hat das Futter, der andere den Oberteil. Also, aber es ist immerhin, man kann sich ganz da drin umhüllen. Also, sonst einen halben Mantel, da denkt man sich, ist das halt eben doch für beide ein bisschen blöd. Wenn man das tatsächlich als zwei Schichten sieht, ist es dann halt eben wieder ein bisschen sinnvoller. Aber ganz genau weiß man das nicht, ja. Also, es ist dann tatsächlich berichtet, dass er an einem Tag im Winter einen armen, unbekleideten Mann am Stadttor von Amiens so begegnete. Amiens ist auch eine Stadt in Frankreich. Ja. Und außer seinen Waffen und seinem Militärmantel trug Martin nichts bei sich. So, in einer barmherzigen Tat teilte er seinen Mantel mit dem Schwert und gab eine Hälfte den Armen. In der folgenden Nacht sei ihm dann im Traum Christus erschienen, bekleidet mit dem halben Mantel, den Martin den Bettler gegeben hatte. So, und dann im Sinne von Matthäus 25, ab Vers 35, ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Und was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, habt ihr mir getan, erweist sich Martin hier als Jünger Jesu. Und dann als Anekdote noch dazu, es entstanden viele Legenden um Martin herum, aber ihm werden zum Beispiel auch Totenerweckungen zugeschrieben. So wie ich es verstehe, ist es nicht so historisch belegt, dass man wirklich sagen kann, ist es Legende oder ist es wirklich passiert. Aber eine Überlieferung ist ja witzig, und zwar, es wird besagt, dass als er dann halt eben zum Bischof der Stadt Tours gewählt werden soll, dass er das eigentlich nicht wollte und dass er sich dann halt eben, weil er sich da unwürdig empfand, und er soll sich dann halt eben in einen Gänsestall versteckt haben, die ihn dann aber halt eben durch das Geschnatter halt eben verraten haben, und deswegen sei heute der Brauch halt eben eine Martinsgans zu essen. Ja. So, ob dann die Geschichte nachher zu dem Brauch, die Martinsgans zu essen, zugedichtet wurde oder ob es wirklich so gekommen ist, weiß man nicht. Ich finde einfach die Geschichte witzig, weil es gibt hier auch den Brauch, eine Martinsgans zu essen. Ja. So, das alles kann man in Wikipedia nachlesen. So, dann. So, wenn man das Lied, wir haben nicht alle Strophen gelesen, aber in dem Lied ist tatsächlich die Sache, dass Jesus dem Martin erscheint und den halt eben zum Aufruf zum Jünger zu werden. Ja? Genau. So, das Thema also von St. Martin ist das Teilen. Und das ist definitiv ein Thema, was für die ganze Welt eindeutig ein christliches Thema ist, weil man dann halt teilen, christliche Werte ist das Teilen oder ja, also diese Also geben, teilen und irgendwie den Armen dienen ist definitiv etwas, was jeder sagen würde, ja, christliches Thema. So, dann wollte ich eben zu dem Thema ein paar Bibelstellen aufschlagen. Wir fangen in Matthäus 5 an. Matthäus 5, also wir haben schon von Matthäus 25 auch gehört, ja, also den kleinsten, ja, was zu tun oder halt eben die Leute zu kleiden und zu essen zu geben. Hier in Matthäus 5, Vers 40 bis 42 steht: Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. So. Und in Lukas 3, Vers 10 bis 11, hier sind die Worte von Johannes den Täufer und nicht von Jesus. Aber Lukas 3, die Verse 10 und 11. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Das geht um das Teilen. So, nun in unserer Gesellschaft hier in Deutschland haben wir fast alles Materielle in Überfluss. Ja? Das bedeutet nicht, dass das Teilen leicht ist. Haben wir heute Morgen nach dem Frühstückstisch so festgestellt, üppig, also reichlich gedecktes Tisch, Brötchen, es gab noch irgendwie Cupcakes, es gab so Wegmänner, es gab halt eben Croissants und ach, alle möglichen, also und Eier und Aufschnitt und Marmelade und alles Mögliche. So. Und als es die Rede war, etwas davon hier für Nachmittag dann jemand abzugeben, da war ich der Erste, der erstmal nicht so begeistert war und wo Margret sagen musste, das ist ja interessant, dass am Martinstag das Teilen ein Problem ist, musste ich mich selber sagen, ja, allerdings, es ist recht interessant. Also es ist schon etwas, was nicht unbedingt von vornherein in der menschlichen Natur drin ist, sage ich mal. Ja? Also das merke ich. So, und das ist etwas, was man natürlich lernen kann und das man auch vom Herzen machen kann, aber der erste Impuls ist nicht unbedingt das Teilen. Ja? Also und das nicht nur bei den Kindern, sondern gerade umgekehrt, also natürlich können sie auch ganz schön selbstsüchtig sein, aber im Gegenteil habe ich den Eindruck, dass gerade bei den Kindern eher spontaner dieses Teilen kommt, ohne dass sie über die Folgen nachdenken. Und bei Erwachsenen ist es viel reflektierter. Man überlegt das mal, was kostet mir das? Ja? Genau. So, nichtsdestotrotz, also über das Materielle haben wir in Deutschland eigentlich mehr als genug. Das Problem ist eher in der Hinsicht, sich zu beschränken mittlerweile. Es gibt etliche Krankheiten, die daraus entstanden sind, dass wir zu viel haben, ja? Und zu viel zu essen und dann auch zu viel zu unternehmen. Zu viel Information und die Leute werden daran krank, dass sie da halt eben gestresst sind und irgendwie nicht zur Ruhe kommen. Und auch einfach zu viel essen. So, sogar für die Bedürftigen ist in Deutschland ein gutes Angebot vorhanden. Es muss in Anführungsstrichen nur beansprucht werden. Also es gibt staatliche Unterstützung vieler Arten. Und zusätzlich gibt es auch viele Hilfsorganisationen, die sich um die Obdachlosen, um die, sag ich mal, alleinerziehende Mütter, um die Arbeitslosen kümmern, wenn also Unterstützung für die Schule, Unterstützung für Schulmaterialien, für also auch in Gesundheitspunkten, also springt die Krankenkasse da ein für sehr viel ein. Also es gibt sehr viel Unterstützung. Ja? Nicht, dass man mit dieser Unterstützung reich werden könnte, natürlich, aber so wie, sagen wir mal, in der Überlieferung Jesu oder in dem Lied von St. Martin, ohne Hemd um Essen, braucht wirklich keiner mehr in Deutschland auszukommen. Also es gibt da immer eine Möglichkeit, an das Nötigste zu kommen. Ja. So, Das heißt nicht, dass es toll ist, aber wirklich am Hungerzug zu nagen, muss keiner mehr. Sogar der Fernseher gehört mittlerweile zur Grundausstattung, die nicht gepfändet werden darf. Also es gibt also ein Bett und so. Also es gibt einiges, was man halt eben nicht wegnehmen darf und was einem zusteht. So, und dann ist die Frage heute, ja, wie würde dann St. Martin in unserer vernetzten, postfaktischen Überflussgesellschaft 4.0 einen Unterschied machen? Ja. Also das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, dieses Teilen, das so im Vordergrund gebracht wird, wo ist es wirklich nötig bei uns? Wo man nicht sagen kann, ja, da haben alle was. Ja. Dann schauen wir uns erstmal die Grundeinstellung an und dafür bleiben wir in Lukas. Wir waren vorher in Lukas, aber jetzt Lukas Kapitel 10, ab Vers 30. Ich lese nur den Kern der Geschichte. So, Lukas Kapitel 10, ab Vers 30. Zu der Frage von den Gelehrten, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich sie bezahlen, wenn ich wiederkomme. Alle drei, also der Anfang der Geschichte ist klar, der liegt da halbtot auf der Straße. Alle drei Männer, die vorbeikommen, sehen das Bedürfnis. Das steht ganz klar. Ja? Als er ihn sah, ging er vorüber. Also die sehen das Bedürfnis. Aber die ersten zwei leben, ich würde mal sagen, das Motto der Welt. Sieh zu, wie du zurechtkommst. Es geht zuallererst um dich. Hast du für alle Eventualitäten vorgesorgt? Hast du genug Zeit, um dich um deine Hobbys und an deine eigenen Bedürfnisse zu kümmern? Tu dir doch etwas Gutes, das hast du dir verdient. Ja. Und wahrscheinlich auch, was werden die Leute denken, wenn ich dem helfe? Einem Samariter. Nee, mit dem kann ich mich doch nicht sehen lassen. Das kann ich nicht gebrauchen. Ergebnis? Keine Zeit, keine Hilfsbereitschaft, kein Mitgefühl. Hartes Herz. Das geht sehr schnell. Mir ist es neulich in der Fußgängerzone in Leverkusen passiert. Ich ging zur Arbeit, beziehungsweise fuhr mit dem Fahrrad. Da sehe ich einen, weiß nicht wie alt der war, sagen wir mal, Ende 40 vielleicht, ein armer Mann auf jeden Fall, der da irgendwie eine Behinderung hat, der geht auf jeden Fall sehr schwer mit einer Krücke und der halt dem bettelt. Und ich fuhr vorbei und dachte mir, nee, also davon gibt's genug und außerdem habe ich kein Kleingeld und ich radelte einfach weiter. Ich bin vielleicht noch 10 Meter geradelt, dann hat mich, so wie ich verstehe, der Geist gestoppt und gesagt, schau doch dein Herz an. Was ist das denn für ein kaltes Herz? Null Mitgefühl. Ja. Wie geht's? Also dem Mann geht's dreckig und dir geht's darum, ich habe kein Kleingeld. Das ist mir zu umständlich, was auch immer. Oder ich könnte vielleicht zu viel geben. Ja. So, ich bin immerhin dann umgedreht und am Ende, ich habe tatsächlich mehr gegeben, als ich ursprünglich wollte. Aber mit dem erstaunlichen Ergebnis, dass am Ende der Mann dann halt eben die Hände zum Himmel gehoben hat und Gott gedankt hat, obwohl ich da Gott gar nicht erwähnt hatte und wo mir klar wurde, also man kann schon auf Jesus hinweisen, ohne das Wort Jesus zu erwähnen, ja. Und ja, auf jeden Fall, mir war mein eigenes Herz in dem Moment sehr klar und ich habe mich dann auch geschämt. Ich konnte ihm wirklich nur sagen, ja, dank wirklich Gott, weil ohne ihn wäre ich nicht umgedreht, ja. Ich bin mir auch sicher, der hat mitgekriegt, dass ich umgedreht bin. Weil er angefangen hat, dann nicht nur einen Burschen zu fragen, sondern zu erzählen, wofür er das Geld braucht und ein bisschen mehr zu fragen. So, in der Geschichte hier sieht man eben, dass die zwei Männer dann vorbeiziehen und kein Mitgefühl haben. Der dritte Mann, der Samariter, hat Mitleid. Das heißt, es geht ihm nicht um sich, sondern um den Verletzten. Der hat Mitleid, der fühlt mit und das geht ihm um den anderen. Und das ist ein weiches Herz. So, in 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7, da habe ich hier die neue Genfer Übersetzung zitiert. 1. Korinther 13, Abvers 4. Da geht es um Liebe. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Hier im Rahmen von dieser Predigt geht es mir um die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Ja. So, wir sagen oft heutzutage, es geht um Beziehungen. Ich kann das Wort bald nicht mehr hören, ich habe es ehrlich gesagt nie hören können, aber so, weil das für mich einfach mal kein Wort ist. Beziehung ist, alles ist Beziehung. Ich habe eine Beziehung zu meinem Nachbar, ob sie gut oder schlecht ist. Ich habe eine Beziehung zu meinem Chef. Es gibt Geschäftsbeziehungen. Es gibt Täter-Opfer-Beziehungen. Ja, es muss nichts Tolles sein. Und ich habe auch eine Beziehung zu meinem Umfeld, zu meiner Umwelt und zu meiner Katze oder meinem Hund, wenn ich einen Hund habe. Und irgendwie finde ich das Wort Beziehung sehr schwammig. Ja. Es kommt auch selten in der Bibel vor, in der Luther-Übersetzung gar nicht, in anderen Übersetzungen schon, aber dann halt eben eher so, wenn man tatsächlich einen Bezug in Beziehung zu etwas oder wenn es darum geht, die eheliche Beziehung oder die sexuellen Beziehungen, wobei halt eben da auch das ursprüngliche Wort was anderes ist. Ich habe eher den Eindruck, das ist heutzutage, keiner will das Wort Liebe in den Mund nehmen, weil das zu kitschig ist oder weil das also irgendwas Unanständiges geworden ist und dann sagt man Beziehungen, das klingt irgendwie psychologischer und irgendwie mehr in, ja. So, wenn man moderne Übersetzungen anguckt, also die Hoffnung für alle oder so, da ist sehr viel die Rede von Beziehungen, weil das dann halt eben das ist, was modern ist. Ja, nichts dagegen, aber der ursprüngliche Wort, also in der Bibel ist eigentlich, das geht in der Bibel um Liebe, weil da geht es darum, die Beziehungen, dass sie gut sind, also dass die zwischenmenschlichen Beziehungen gestärkt werden, dass Nähe entsteht und das geht nur mit Liebe und darum geht es. Ja? Also Liebe macht die Beziehung gut, sie stärkt sie, sie baut auf, ja? Die Liebe gibt auch. Ja? Also es steht, ihr braucht dann nicht unbedingt aufschlagen, aber in 1. Korinther 8, Vers 1 steht, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Ja? Und also das ist der Punkt, die Liebe baut auf, nicht die Erkenntnis. Das war 1. Korinther 8, Vers 1, also der zweite Teil vom Vers 1. Was ist also das größte Bedürfnis in unserer Gesellschaft? Also ich denke wirklich, das größte Bedürfnis ist Liebe. Das kann man nicht kaufen. Liebe kann man nicht kaufen. Und Liebe kann man auch nicht am Fließband produzieren. Ja, dann legen wir eine Liebesfabrik an. Ja? Das kann man mit vielen Sachen machen, aber nicht mit Liebe. Man kann es auch nicht großflächig anbauen. Riesenfelder mit Liebe. Nee, es geht ja nicht. Also, das ist etwas, was sich dem diese Produktionsgesellschaft oder diese industriellen Gedanken überhaupt nicht unterwerfen kann. Also, das entzieht sich komplett diesen ganzen Struktur oder diese ganzen Vorgang. Ja? Also der Liebesdefizit, finde ich, ist schon richtig krass, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass in Japan zuerst, aber nicht nur da, ja, in anderen industriellen Ländern auch, Roboter gebaut werden, um in der Pflege nicht nur die Drecksarbeiten zu erledigen, sage mal vielleicht die Betten zu wechseln oder einen Menschen zu waschen, sondern vor allem um den pflegebedürftigen Menschen Aufmerksamkeit um Gesellschaft zu schenken. Also da sind Roboter, die werden entwickelt, dass sie sich mit den Leuten unterhalten, dass sie mit denen was spielen. Noch springt man nicht davon, dass die Roboter Liebe geben sollen. Aber das ist das, was den Menschen eigentlich da fehlt. Und weil niemand da ist, dann entwickelt man Maschinen. Finde ich schon irgendwie traurig. Ja. Dann habe ich neulich ein Buch gelesen, das heißt, ich weiß nicht, was ich wollen soll, von einem gewissen Bast Kaas. Der ist Journalist, hat aber auch Psychologie studiert und der hat dann sehr viele Studien zu unserer Gesellschaft eigentlich dann halt ausgewertet und er packt das dann in sein Buch zusammen über die Geschichte. Also das ganze Buch geht im Grunde um das Thema, wir leben in einer Überflussgesellschaft, im Grunde ging es uns noch nie so gut wie heute. Also wir haben einen Lebensstandard und eine Lebenserwartung und Möglichkeiten, die nicht einmal Könige in den Jahrhunderten vor uns hatten. Ja? Also vom Komfort und also es ist einfach unglaublich. Ja. Und trotzdem nimmt die Selbstmordrate zu, es gibt halt eben sehr viele Depressionen, die Leute sind frustriert und wenn man die fragt, ob sie glücklich sind, ist eigentlich halt eben überraschend, uns geht so gut und viele Leute sind nicht glücklich. Und er hat sich mit der Frage beschäftigt, ja wieso? Wie kann das sein? Weil in erster Augen, wir haben alles, was wir mögen. Da könnte man sagen, hey, du hast Zentralheizung, du hast es immer warm, du kannst dir Licht machen, wann du willst, du kannst hin und her fahren, wo auch immer du willst. Du hast also, es sind dir alle Möglichkeiten offen. Du kannst studieren, du kannst einen Job aussuchen. Wenn das schief geht, gibt es Unterstützung vom Staat, ja, also die Sozialhilfe. Also geht's noch, dass du nicht glücklich bist? Ja? Aber es gibt einen Grund. Und er geht die ganzen Gründe nach. Und ein von den Gründen, kommt er drauf, es ist eigentlich der Wohlstand selber. Und das ist halt seltsam. Das hat nicht nur Vorteile, sondern es gibt Nachteile mit dem Überfluss und mit dem Wohlstand. Und man kann das an verschiedenen Sachen, es gibt Studien, die durchgeführt wurden, es gibt aber auch Statistiken, die geführt werden. Zum Beispiel, also in allen Industrieländern sind die geistigen Krankheiten auf dem Vormarsch. Also angefangen von Depressionen, aber Persönlichkeitsstörungen und alles Mögliche. Ja? Und das umso mehr, als der Wohlstand hoch ist. Umso wohlhabender der Staat, also das Land, in dem man lebt, desto höher das Risiko, dass man an so einer Krankheit erkrankt. Ja. Und es gibt einen Zusammenhang mit dem Geld, also weil man dann so viel hat, ja. Und es ist erstaunlich, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wenn Menschen an Geld erinnert werden, das heißt nicht einmal, dass sie das haben müssen, man erinnert sie an Geld und da sind alle Studien, die sind so durchgeführt worden, man hat den Leuten gebeten, irgendwas zu tun und davor hat man denen irgendwas gezeigt, in einem Kontext, entweder das war der Bildschirmschoner auf dem PC vorher oder man hat denen Fotos gezeigt oder irgend sowas. Und wenn das, was sie gesehen haben vorher, Geld war, Geldscheine, Münzen, also, dann sind sie weniger bereit, etwas zu geben und dann sind sie auch weniger bereit, Zeit mit Freunden oder allgemein mit anderen Menschen zu verbringen. Als wenn die Bäume, Blumen, Fische, Häuser gesehen haben, aber Geld, dann ist plötzlich die Bereitschaft kleiner. Und es reicht, das nur gesehen zu haben, die haben es nicht einmal da. Ja? Und das ist im Grunde also der das ist ein Übel in unserer Gesellschaft. Wir haben so viel und dann hat man auch viel zu verlieren. Also das scheint auch ein bisschen so zu sein, wenn du kaum was hast, dann hast du auch nichts zu verlieren. Ja. Wenn du viel hast, dann gibt es viele Nachteile, Zeit mit anderen zu verbringen. Du könntest so viel für dich machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall besser mit anderen, weil alleine ist es nicht toll. Wenn es aber so viele Möglichkeiten gibt, sich alleine zu beschäftigen und alleine was zu machen, und dann Geld befreit in einem gewissen Sinne auch von der Notwendigkeit, mit den anderen Menschen gut auszukommen. Also in einer Gesellschaft, wo das Geld nicht da ist, es gibt ein paar archaischen Gesellschaften, wo sie überhaupt kein Geld haben. Das sind dann, sage ich mal, Urwald oder irgend sowas. Ja, das gibt's heute hier nicht, aber da merkt man, es gibt dann natürlich einen gewissen Tausch, aber dann musst du, um mit jemandem zu tauschen, wenn es nicht um Gegenstände geht, sondern es geht darum, dass dir jemand, was weiß ich, dein Haus baut oder sowas, dann musst du mit dem anderen auch gut auskommen, weil sonst hilft er dir nicht. Ja. So, also du hast ein eigenes Interesse, gut mit dem anderen auszukommen. Heutzutage, du bezahlst einen Handwerker, der muss nur kommen, der muss dich nicht mögen. Im Grunde muss er nur dein Portemonnaie mögen. Ja, wenn er gut gefüllt ist, reicht das. Ja, wie gut du drauf bist und wie freundlich du den behandelst, spielt eine untergeordnete Rolle. Ja. Und das verlagert, also irgendwie, das nimmt, das gibt mir Selbstständigkeit, also mit dem Geld, dann bin ich nicht drauf angewiesen, aber gleichzeitig ist mir Abstand. Ich kann mir leisten, asozial zu sein, im Grunde. Ich habe das Geld. Und deswegen die Frage, was ist also heutzutage der bittere Frost von dem St. Martin? Sonst ist der bittere Frost mein Tod. Wenn ich denke, der bittere Frost heutzutage ist diese Kälte, diese Liebeskälte, würde ich sagen. Das ist das, was in unserer Gesellschaft wirklich Not tut. Ja, viel mehr als das Materielle. Und da habe ich noch eine Stelle, die in dem Zusammenhang wirklich viel Bedeutung hat, finde ich. Matthäus 24, 10 bis 12. Matthäus 24, ab Vers 10. Ich lese auch wieder aus der Neu-Genfer Übersetzung. Da steht von Jesus, viele werden vom Glauben abfallen. Denkt einfach nur an die Situation heutzutage in Deutschland, aber auch vielleicht auch in den USA und in anderen Ländern. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Und das ist ein Prinzip, was ich ganz stark am Wirken sehe in unserer Gesellschaft heutzutage. Hass nimmt zu. Man sieht die ganzen extremen Parteien, zurzeit sehr, sehr viel die Rechtsextremen, aber es gibt Extremen in allen Richtungen. Falsche Propheten sind für mich die ganzen Leute, die versprechen, die haben die Lösung, sei es in irgendwelchen psychologischen Geschichten, Sekten, ob man halt im Buddhismus oder was auch immer, alle möglichen Richtungen. Es gibt hunderte von Möglichkeiten, wenn du irgendwas suchst. Du musst da nur, es gibt nicht eine, es gibt... Ich kann mir aussuchen, was mir gerade gefällt. Ja. So. Und die Gesetzlosigkeit nimmt zu. Also das wird immer schwieriger, die Leute, dass sie Gesetze einhalten. Ja. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Also Gesetzlosigkeit und Liebeskälte. Und ich denke, nicht umsonst lesen wir Berichte über Gaffer, die Feuerwehr und Polizei angreifen, weil man sie beim Gucken stört vom Brand oder vom Autounfall. Was ist das für eine Gefühlslosigkeit? Und ich will nicht verurteilen, ich bin einfach nur schockiert und gleichzeitig muss ich im Hinterkopf behalten, pass nur gut auf, dass es dir nicht selber passiert. Ja, es ist einfach so, ja. Aber man ist trotzdem etwas erstaunt, ja, und schockiert. Und diese Kälte, also wir leben in dieser Gesellschaft, also ich bin fest davon überzeugt, dass man sich dem Einfluss der Gesellschaft nicht einfach so entziehen kann. Also es hat einen Einfluss auf jeden von uns. Natürlich, wenn es einem bewusst wird, kann man entgegensteuern, aber wenn ich nicht entgegensteuern, dann werde ich mitgeschleppt. Dann schwimme ich mit. Es passiert ganz automatisch. Ich brauche gar nichts machen, weil das ständig, das wird überall weiter verbreitet, durch die Zeitungen, durch den Fernseher, durch den Wechsel, durch die Beziehung mit anderen Menschen. Ja, ich krieg's, und wenn ich nicht entgegensteuere, dann automatisch irgendwann gehe ich in dieselbe Richtung. Ja. So, also diese Kälte, die dringt bei uns ein, in jedes Herz, in jeden Haushalt und auch in unsere Gemeinde. Ja. Und deswegen ist es der Aufruf von dieser Predigt heute, entgegenzusteuern und zu sagen, hey, pass auf, da ist was, da ist es wichtig, dass wir es nicht einfach so reinkommen lassen. Also wenn es einem kalt wird im Haus und man merkt, da zieht irgendwie halt dem durchs Fenster, entweder muss das Fenster zumachen oder ich ziehe einen Vorhang vor oder ich mache irgendwie oder ich isoliere ein bisschen, damit die Kälte nicht ins Haus reinkommt. Ja, ich kann natürlich auch die Heizung ein bisschen höher drehen, das geht auch, aber irgendwas muss ich machen, sonst wird mir kalt. So. Und das ist eben der Punkt, ja. Und in unserer Gesellschaft heutzutage, gerade mit der Informationsgesellschaft, die wir haben, und der Mediengesellschaft, die wir haben wirklich sehr viele Fenster zur Welt offen. Also der abendliche Krimi, die YouTube-Videos, die ganzen, alles was es gibt, die Nachrichtenkanäle, ob man halt eben mittlerweile, wenn ich im Browser eine neue Seite aufmache, kommt automatisch ein Nachrichtenkanal von MSN oder von wen auch immer, und ich habe da gar nicht danach gefragt, das poppt einfach mal auf den Bildschirm auf, ja? So, und natürlich die üblichen von früher, Zeitungen und so weiter. Und was sollen wir denn teilen? Also ich denke, teilen ist halt eben heutzutage wirklich wichtig. Liebe tanken, da brauchen wir erstmal was zu, also um zu teilen, muss man schon ein bisschen was haben. Also das war auch in den Worten Jesu oder in den Worten Johannes. Wer zwei Hemden hat, soll eins abgeben. Wer es Speise hat, soll es teilen. Wer keine hat, kann erstmal nicht teilen. Also erstmal muss ich Liebe haben. Und tanken kann ich die an der einzigen Quelle, wo es zu finden gibt, also ist bei Gott. Ja? Also erstmal halt eben überhaupt die Nähe Gottes zu suchen, da die Liebe finden, die ich weitergeben kann. Und dann weitergeben. Und zwar, was denn teilen genau? Also die Zeit, ja, das gehört dazu. Also obwohl wir so viel Freizeit haben, wie keine Gesellschaft vor uns jemals so viel Freizeit gehabt hat, sagt jeder, ich habe keine Zeit. Also man muss sich die Zeit halt dem nehmen, ist keine kleine Frage, aber ich denke auch in der Zeit, die man teilt, also was gebe ich denn? Also, und wenn wir wirklich diese Nähe schaffen wollen und die Beziehungen stärken, also wirklich die Liebe, dass man aufbaut, ja, dann ist es wichtig, dass ich auch meine Sorgen und meine Bedürfnisse teile. Und natürlich auch meine Wünsche und meine Träume, also im Grunde den Charakter, die Persönlichkeit, also nicht einfach nur Lappalien, das Smalltalk gehört auch dazu, aber also ein Stück von mir selber teile, weil das ist das, was wirklich Nähe schafft. Das schafft Nähe, das schafft Wärme und das ist Liebe. Und natürlich die praktische Hilfe, und also da brauche ich halt eben gar nichts dazu zu sagen. Und natürlich zuallererst unter Geschwistern. Ich sehe, das da läuft schon bei uns sehr viel. Also ich höre von Treffen in der Woche und Telefonaten. Die Leute kommen sonntags hierhin und es gibt Familiengruppen und es gibt Besuche und also der ganze Zusammenhalt hier bei den Vorbereitungen von eurer Hochzeit, Melodie und Falco, sehe ich da. Also da ist, da kann man nicht sagen, da ist bei uns nichts. Ne? Das war einfach nur der Aufruf, lass uns aufpassen, dass die Kälte nicht zunimmt, und wenn wir merken, ach, also aus dem Fenster hier dringt Kälte rein, ja, dann ist es vielleicht Zeit, mal den Rollladen zuzumachen oder den Vorhang und zu sagen, er hat das Fenster ein bisschen weniger oft öffnen, das tut gerade nicht gut. Ob das dann halt eben die Zeit, die Medienzeit ist, PC, Tablet, Handy, Zeitung, Hobby, was auch immer, dann halt eben dieses Fenster ist, wo ich merke, ist vielleicht ein Tick zu viel. Also jeder kann selber ein bisschen reflektieren. Ist nicht ganz so einfach. Also es ist auch ein Punkt von dem Buch, was ich erwähnt habe, diese sogenannte Alternativkosten, nennt er das. Also wenn ich mich für eine Sache entscheide, ist es bei der, also es ist fast immer so, aber heutzutage deutlich klarer, ja, dass ich mich auch gleichzeitig gegen andere Sachen entscheide. Wenn ich meine Zeit mit Freunden verbringe, dann sehe ich den Krimi, also den Tatort vielleicht im Fernseher nicht, oder ich gehe nicht auf ein Konzert oder auf eine Kunstausstellung oder was auch immer. Ja? So, und das ist ein Kosten, also das tut schon weh, ich gebe etwas auf. Ja? Und das ist umso schmerzhafter, desto mehr Möglichkeiten ich habe. Wenn ich 3 Möglichkeiten habe, dann habe ich halt eben 2 verpasst, aber immerhin eine realisiert. Wenn ich 100 Möglichkeiten habe, habe ich 99 verpasst. Ne? Also das ist schon heftig. So, und das ist ein bisschen auch der Punkt, also ein von den Punkten im Buch, dass das unbewusst im Hintergrund läuft. Ich möchte nichts verpassen und umso mehr ich ein Angebot habe, desto mehr verpasse ich natürlich. Und daher kommt diese Getriebenheit und diese Hektik. Ich versuche so viel wie möglich in einer kurzen Zeit zu machen, um möglichst wenig zu verpassen. Und da braucht es einfach mal eine Selbstreflexion zu sagen, ja, ich verpasse halt eben. Aber das nehme ich im Kauf, ja, und dafür aber, ich habe mich für dies hier entschieden und das genieße ich jetzt auch. Also so, wenn es eine Zeit mit Freunden ist. Oder manchmal ist es halt eben keine schöne Zeit, aber dann weiß ich zumindest, ich habe mich aktiv dafür, das gibt's auch, also ich habe mich aktiv dafür entschieden, da was zu geben und das war es wert. Weil ich Jesus nachfolge und er hat auch, also er hat nicht nur schöne Zeiten mit seinen Jüngern und mit den Menschen auf Erden verbracht, manche wollten ihn steinigen und am Ende ist er gekreuzigt werden. Es war nicht alles schön, was Jesus erlebt hat. Er hat sich aber die Zeit genommen. So, das ist einfach die Botschaft. Und ich finde die Botschaft von St. Martin in einer heutigen Gesellschaft, also nicht so sehr auf das Materielle gucken bei der Botschaft zu teilen, sondern auf dem, was ja heutzutage viel mehr nötig ist. Ja? Also diese Liebe und diese Aufmerksamkeit und diese Zeit miteinander und dieses persönliches Mitteilen. So, letzte Stelle zum Abschluss hier, Johannes 13. Weil das auch eine Verkündigung ist, ist mir aufgefallen. Also es ist diese Art von Umgang miteinander auch eine Verkündigung der Botschaft Jesu. Johannes 13, Vers 34 und 35, auch noch aus der Neu-Genfer Übersetzung. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Amen.